Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Was konnte sie schon anschieben? Was steht noch auf ihrer To-Do-Liste? Bettina Stark-Watzinger ist seit 100 Tagen Bundesbildungsministerin und wir ziehen gleich eine erste Bilanz ihrer Regierungsarbeit. Am Mikrofon begrüßt sie dazu Regina Brinkmann. Hallo. Seit 100 Tagen ist die neue Bundesregierung im Amt. So ein Stichtag wird ja immer gern genutzt, um eine erste Bilanz zu ziehen und in Campus und Karriere. Interessiert uns natürlich, welche Pflöcke die Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger bislang eingeschlagen hat. Bevor wir das tun, noch ein Blick auf ihre Internetseite, wo sie vor 4 Jahren der damals Großen Koalition noch 100 Tagen im Amt ein schlechtes Zeugnis ausgestellt hat. Themen wie Bildung, Digitalisierung und Entlastung der Bürger werden von der Großen Koalition sträflich vernachlässigt, kritisierte Stark-Watzinger damals. Nun steht sie also selbst an der Spitze der Bundesregierung und beziehungsweise des Bundesbildungsministeriums und kann das, was ihre Vorgängerin Anja Karliczek aus ihrer Sicht vernachlässigt hat, nun endlich anpacken. Was das ist und wie die neue Ministerin gestartet ist, kann uns Jürgen König aus unserem Hauptstadtstudio sagen. Hallo nach Berlin.
Hallo Frau Brinkmann, grüße Sie.
Ihre Vorgängerin Anja Karliczek wirkte ja zuletzt, als sei sie immer noch überfordert mit dem Amt. Wie kommt Bettina Stark-Watzinger rüber?
Naja, der erste Eindruck ist schon der einer Ministerin, die wirklich etwas will, die also aktiv ist. Und das fällt schon umso mehr auf, eben weil ihre Amtsvorgängerin Anja Karliczek eher, na sagen wir, zögerlich agierte. Bettina Stark-Watzinger ist da deutlich anders unterwegs, auch jenseits großer Worte. Sie hatte ja eine Bildungsrevolution angekündigt, muss man sagen, naja, bis dahin ist es schon noch ein Schritt. Aber man hat doch wirklich den Eindruck, dass sie gestalten, also auch wirklich etwas erreichen will.
Ja, und ganz große Hoffnungen und Erwartungen hängen ja an der BAföG-Reform, die sich die neue Regierung vorgenommen hat. Wo steht denn dieses Projekt aktuell?
Stand jetzt bekommen nur noch 11% der Studierenden Mittel aus dem BAföG-Topf. Hier hat die neue Bundesbildungsministerin eine Trendwende angekündigt mit dem ersten Gesetzesprojekt ihres Hauses. Ihr Entwurf fand viel Lob, auch bei den Studierenden. Das BAföG soll jetzt nicht mehr so stark vom Verdienst der Eltern abhängen. Die Freibeträge werden also erhöht. Die Förderhöchstdauer wird verlängert. Die Altersgrenzen werden auf 45 Jahre angehoben. Das alles ist gut so, sagte mir heute Vormittag Matthias Anbuhl, der Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks. Das sei, wie er es formulierte, ein kräftiger Schritt. Allerdings fügte er dann ein großes Aber hinzu.
Was ich aber schwierig finde, sind die Bedarfssätze. Da gibt es nur eine Erhöhung von 5%. Das wäre beim Grundbedarf, um das mal in konkreten Zahlen auszudrücken, von 427 Euro auf 449 Euro. Wenn ich mir einfach die Teuerung anschaue, die wir im Moment haben an verschiedenen Ecken, ist das eigentlich nichts. Da wird die Ministerin kräftig nachberechnen müssen.
Soweit Matthias Anbuhl. Bemerkenswert ist, dass der erste Teil dieser BAföG-Reform schon vor Beginn des kommenden Wintersemesters umgesetzt werden soll. Hier legt Frau Stark-Watzinger also schon ein ziemliches Tempo vor.
Und welche Projekte stehen noch an und welches Tempo herrscht da?
Also der Ankündigung gibt es wirklich viele oder gab es viele. Der Digitalpakt 2.0 für die Schulen soll intensiviert, vereinfacht, beschleunigt werden. Ein Bundesprogramm Digitale Hochschule soll es geben für neue digitale Infrastrukturen, für mehr Cybersicherheit, für eine innovative Lehre. Überhaupt kann man feststellen, dass sich die Hochschulen einer neuen und bemerkenswerten Wertschätzung durch die Politik erfreuen. Zuletzt standen eher die außeruniversitären Forschungseinrichtungen im Mittelpunkt. Jetzt sollen die Mittel etwa des Zukunftsvertrags Forschung und Lehre erhöht werden. Eine Agentur für Transfer und Innovation soll es geben. Die wird dann Mittel verteilen, etwa an Hochschulen für angewandte Wissenschaft, an kleine und mittlere Universitäten. Von der Schaffung einer Gründungsinfrastruktur an Hochschulen war die Rede, um den Unternehmergeist der Studierenden zu fördern. Ich habe Matthias Anbuhl vom Studentenwerk auch dazu befragt und er zeigte sich, sagen wir, abwartend.
Im Moment sind das aus meiner Sicht vor allen Dingen noch Versprechungen, die man jetzt, glaube ich, sehr bald angehen muss. Also ich denke, dieses Jahr ist jetzt das Jahr der Wahrheit für die Ministerin, wo sie einfach sehen muss, schafft sie es aus diesen Ankündigungen, die gut sind, auch wirklich Realität zu machen? Wird das Wirklichkeit? Also das wird jetzt das Jahr der Bewährung, würde ich sagen, für sie.
Also das Jahr der Bewährung, sagt Matthias Anbuhl. Schaut man auf die Zahlen, ist das im Moment eher ernüchternd. Der diesjährige Zuwachs bei der Bildungsfinanzierung ist gering. Um nur 1% soll Ihr Haushalt im Vergleich zum Vorjahr steigen. Das wird für eine Bildungsrevolution auf gar keinen Fall reichen. Nun sind die Zeiten ja auch haushaltspolitisch hart. Corona, das Sondervermögen für die Bundeswehr, der Krieg Russlands gegen die Ukraine, die Flüchtlinge. Also die Konkurrenz um Finanzmittel des Bundes ist groß. Sich da künftig zu behaupten, auch das wird eine Bewährungsprobe werden für Bettina Stark-Watzinger.
Ja, Stichwort geflüchtete Menschen aus der Ukraine. Was nimmt sich die Ministerin da vor?
Also Bildung ist ja Ländersache, aber der Bund beteiligt sich, setzt sich auch finanziell ein für weitere Plätze in Schulen und Kitas. Dort sollen, so schlug es Frau Stark-Watzinger vor, auch geflüchtete ukrainische Lehrkräfte arbeiten, sodass Unterricht in der Muttersprache möglich wird. Was die Hochschulen angeht, Studienleistungen, die in der Ukraine erbracht wurden, werden auch in Deutschland anerkannt. Auch erworbene Berufsqualifikationen kann man sich hier anerkennen lassen. Dazu wurden in den Ministerien von Bund und Ländern, in den Wissenschaftsverbindung, den Stiftungen, in den Hochschulen selbst, zahlreiche Anlaufstellen für Studierende, Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler aus der Ukraine eingerichtet, auch auf Ukrainisch natürlich. Also das ist schon ein weitreichendes Angebot.
Bettina Stark-Watzinger ist seit 100 Tagen Bundesbildungsministerin. Jürgen König aus unserem Hauptstadtstudio mit einer ersten Bilanz ihrer Regierungsarbeit. Vielen Dank nach Berlin. So, nun haben wir ja eben schon gehört, was sich die Bundesbildungsministerin vorgenommen hat und was sie davon schon umsetzen konnte. Ihr Kabinettskollege Hubertus Heil, der das Arbeitsministerium leitet, will Deutschland zur Weiterbildungsrepublik machen. Mit welchen Instrumenten das gelingen könnte, zeigt ein Beispiel aus Frankreich.
Campus und Karriere. International.
Da auch in Frankreich Fachkräfte dringend gesucht werden, hat die Regierung bereits 2014 das sogenannte persönliche Fortbildungskonto eingeführt. Das ist eine Art Bankkonto, auf das der Staat allen Erwerbstätigen im Land jährlich mehrere hundert Euro für die Finanzierung von Fortbildungsmaßnahmen einzahlt. So richtig in Fahrt gekommen ist das Programm aber erst vor 2 Jahren, als der Zugriff auf dieses Konto mit einer App erleichtert wurde. Susanne Krause hat sich mal angeschaut, wie das Verfahren funktioniert.
Salut à tous, c'est Janvier.
Auf seinem YouTube-Kanal erklärt Janvier die Welt von Internet und Multimedia und in diesem Video das persönliche Fortbildungskonto. Aktiviert wird es mit ein paar Klicks auf der staatlichen Dienstleistungsplattform. Ob du Arbeitnehmer bist, Freiberufler oder arbeitslos, jeder kann jährlich 500 Euro Zuschuss zur Fortbildung erhalten und frei entscheiden, welchen Kurs man will. Jean-Billet sagt, er habe mit dem Guthaben seinen Führerschein finanziert. Der Fahrkurs gilt neben Sprachkursen und Fortbildungen für Existenzgründer als Renner. Du kannst dir im Job erworbene Kenntnisse anerkennen lassen und damit mehr Lohn verlangen. Ebenso lässt sich die Umschulung auf einen neuen Beruf finanzieren. Dass die Anwendung kinderleicht ist, zeigte Muriel Benicot bei deren Präsentation in einem Pariser Geschäftszentrum. Da zückte die Arbeitsministerin ihr Smartphone. Schauen Sie, beim Einloggen auf das Konto erscheint gleich eine Liste der Berufe, die einstellen. Vorhin fragte jemand nach einer Ausbildung als Gabelstaplerfahrer. Spielen wir den Fall mal durch. Die App listet die Angebote im näheren Umfeld auf und zeigt auf einen Blick, wo und wann ein Kurs stattfindet und was er kostet. Per Klick kann ich anfragen, ob ein Platz frei ist. Die Antwort kommt innerhalb von 48 Stunden. Ich buche den Kurs per Handy und zahle mit dem Fortbildungsguthaben. Laut jüngsten Zahlen der zuständigen Verwaltungsstelle Caisse des Dépôts haben bislang 4 Millionen Erwerbstätige Kurse absolviert und weitere 17 Millionen sich auf der Plattform schon umgesehen, sagt Programmchef Michel Jaiel.
On a aujourd'hui un appositif qui à travers le CPF finance deux fois plus de formations.
Im Vergleich zu der Zeit vor Einweihung des Webangebots hat sich die Zahl der absolvierten Fortbildungskurse verdoppelt. Auf unserer Plattform sind nun 20.000 Kursanbieter registriert. Doch der Erfolg geht über den quantitativen Aspekt hinaus. Das Publikum hat sich gewandelt. Der Frauenanteil liegt jetzt bei 50%. Knapp jeder fünfte Kursteilnehmer ist älter als 50. Auch das ist neu. Vor allem aber, bei 2/3 der Nutzer handelt es sich nun um Arbeiter und Angestellte, Erwerbstätige, die vor der Fortbildung über geringes Qualifikationsniveau verfügten. Das bricht mit dem früheren Nutzerprototyp bei Fortbildungsangeboten. Das war zumeist ein Mann, führender Angestellter, jung.
Le bénéficiaire de la formation professionnelle en entreprise était plutôt un homme, cadre, jeune.
Mittlerweile haben auch Freiberufler Zugang zur Plattform. Das wüssten viele noch gar nicht, meint Frédéric David vom Landesverband der Kleinstunternehmer. Wenn sie mal ihr Konto aktivieren, sind sie oft baff, wie hoch ihr Guthaben ist. Im Allgemeinen sind alle sehr angetan von der Maßnahme. Der einzige Wermutstropfen für uns Kleinstunternehmer ist, an mehrtägigen Kursen teilzunehmen, können wir uns kaum leisten. Uns mangelt es noch an zeitlich kompakten, guten Angeboten. Nach und nach wird das persönliche Fortbildungskonto noch lukrativer. Denn nunmehr können auch Betriebe, das Arbeitsamt oder auch die Regionalräte Geld zuschießen. Sei es, um Betriebsangehörigen qualifizierende Bildungsangebote zu subventionieren, Existenzgründer zu unterstützen oder Berufseinsteigerinnen auf die Sprünge zu helfen. Mit 8000 Unternehmen hat Programmchef Michel Jaiel schon Verträge abgeschlossen. Bis Jahresende ziehen wohl auch alle Regionen im Land mit.
Gut ein halbes Jahr nach der Machtübernahme der Taliban leben viele afghanische Familien in absoluter Armut. Kinder werden zum Betteln geschickt. Für ihren Bildungshunger gibt es dagegen kaum Angebote. Und wenn, dann kosten sie sehr viel Mut. Den hat eine Lehrerin in Kabul aufgebracht. Sie holt Jungen und Mädchen gegen alle Widerstände in ihre Schule für Straßenkinder. Peter Hornung war dort.
Sie lernen Afghanistan zu schreiben, in arabischer Schrift und in Dari, einer der beiden Landessprachen. Ein Junge steht an der Tafel. Soda, die Lehrerin, schaut, dass er alles richtig macht. Ein einfaches Klassenzimmer in einem einfachen Haus, etwas versteckt hinter einer hohen Mauer. Keine gewöhnliche Schule. Den Eltern, die ihre Kinder bringen, sieht man hier keine. Ganz im Gegenteil. Sie kommen, ohne das ihren Eltern zu sagen. Und ich sage es den Eltern auch nicht. Denn sonst würde Soda nur hören, dass die Kinder lieber betteln gehen sollten oder Schuhe putzen. Afghanistan macht 7 Monate nach der Machtübernahme durch die Taliban eine schwere Wirtschaftskrise durch. 23 Millionen Menschen, ungefähr die Hälfte der Bevölkerung, hungern, sagen die Vereinten Nationen. Und auf den Straßen Kabuls sieht man so viele verzweifelte Kinder betteln wie noch nie. Doch diese Kinder hier wollen vor allem eines lernen. Ich habe Hoffnung, denn die Kinder haben Leidenschaft. Ein Problem ist, dass ihre Eltern, vor allem die Väter, ihnen nicht erlauben, in die Schule zu gehen. Sie sollen lieber Geld verdienen, um die Lage der Familie zu verbessern. Aber ich sehe eben, wie gerne sie lernen. Und so könnten sie eine gute Zukunft haben. Ich bin gekommen, um etwas zu lernen, sagt der 13-jährige Hassan. Seine Mutter sei gestorben, sein Vater krank. Auch Sadas Vater ist krank, die Mutter Hausfrau. Sie selbst würde gerne Ärztin werden. Die Schule für Straßenkinder geht alleine auf Sodas Initiative zurück. Die junge Frau hat gerade erst die Schule abgeschlossen, aber schon Erfahrung mit Unterricht. Sie macht das mit großer Freude und großem Erfolg. Anfangs habe ich 15 von ihnen bei mir zu Hause unterrichtet. Aber ich habe ihnen gesagt, wenn eure Freunde auch kommen wollen, wird es etwas zu voll. Dann gehen wir in den Park und ihr lernt dort. Als wir dann tatsächlich in den Park sind, wurden aus 15 30 Schülerinnen und Schüler. Aber jetzt haben wir ja dieses Haus und ich unterrichte hier. Jemand hat dir das Haus zur Verfügung gestellt, damit der Unterricht weitergehen kann. Denn es hat schon kritische Kommentare von Taliban gegeben. Eine junge Frau, die alleine unterrichtet, sah ihnen ein Dorn im Auge, sagt Soda. Dass heute am ersten Tag im neuen Haus Besuch da ist, freut die Schülerinnen und Schüler besonders. Sie will etwas verändern, sagt Soda, für die Kinder, aber auch für die Frauen Afghanistans. Das Land habe so viele gebildete Frauen, die nun zu Hause sitzen, weil das die Taliban so wollen. Wenn jede nur 1-2 Kinder unterrichten würde, dann wäre das eine große Sache. und eine Botschaft an die herrschenden Radikal-Islamisten. Ich kenne die Taliban nicht mehr von früher, aber ich habe natürlich gelesen, was sie vor 20 Jahren gemacht haben, welche Gesetze und Vorschriften sie hatten. Aber die Frauen heute sind nicht mehr die von vor 20 Jahren. Heute setzen sie sich für ihre Rechte ein. Ich glaube, eine Frau muss in diesem Land sehr stark sein.
Ein Notendurchschnitt von 1,0 ist in Deutschland schon lange keine Garantie mehr für einen Medizinstudienplatz. Der Run auf die im Vergleich viel zu wenigen Studienplätze hält unvermindert an und einige, die deshalb leer ausgehen, suchen sich dann eine Alternative im europäischen Ausland. Je nach Hochschule werden bis zu 14.000 Euro Studiengebühren pro Jahr fällig. Und obwohl die Abschlüsse EU-weit anerkannt sind, hält sich hartnäckig das Vorurteil, das Studium dort tauge wenig und sei erkauft. Eine aktuelle Untersuchung des von der Bertelsmann Stiftung mitfinanzierten Zentrums für Hochschulentwicklung zeigt aber, dass das nicht stimmt. Einzelheiten dazu von Daniela Remus.
Besonders beliebt bei den Deutschen, die Medizin studieren möchten, ist Österreich. Denn dort ist nicht die Abiturnote entscheidend für einen Studienplatz im Fach Medizin, sondern das Abschneiden beim verbindlichen Eignungstest. Ebenfalls begehrt Ungarn, wo Aufnahmeprüfungen und Motivationsschreiben den Platz sichern können. Außerdem studieren viele in Polen, Rumänien, Kroatien oder in Lettland. Auch Simon Meyer hatte mit einem Abitur von 1,7 keine Chance in Deutschland und ging nach Budapest. Nach dem ersten Studienabschnitt konnte er an eine deutsche Hochschule wechseln.
Ich fand, dass man in Budapest, dass man da deutlich detaillierter alles gelernt hat und es auch detaillierter lernen musste. Und dadurch war man halt auch gezwungen, sich eine richtige Struktur ins Lernen zu bringen, auch unter höherem Druck, als es hier der Fall ist. Mir hat es sehr geholfen. Ich war in der Schule so, dass ich schon immer ganz gut durchgekommen bin. Aber ich glaube, so das richtige Lernen, also wie ich richtig lerne, habe ich erst in Budapest gelernt durch den Druck.
Diese positive Erfahrung passt zu den Ergebnissen der aktuellen Studie, die das Zentrum für Hochschulentwicklung, CHE, veröffentlicht hat. Gero Federkeil und sein Team haben die Studienbedingungen an 43 Hochschulen in Ost- und Südosteuropa untersucht.
Wir sind auch davon ausgegangen, dass es da viele Vorurteile gibt gegenüber die Qualität in Ländern wie ja, auch Bosnien-Herzegowina, Rumänien oder wo auch immer. Dann im zweiten Schritt haben wir gesehen, dass wir eigentlich sehr wenig wissen über die Qualität dieser Studiengänge.
Und die ist zum Teil sehr gut, zeigt die vorgelegte Studie. Viele Studierende sind zufrieden.
Also einige Zahlen, die wir an einigen Hochschulen erhoben haben, zeigen, dass die Studierendenzahlen mit dem Semester nicht abnehmen. Das heißt, offenbar bleibt dann doch ein großer Anteil der Studierenden dort.
Denn kleinere Lerngruppen und ein besseres Betreuungsverhältnis zwischen Lehrenden und Studierenden, das sind an manchen ausländischen Hochschulen entscheidende Pluspunkte. Das Studium findet entweder auf Englisch oder sogar auf Deutsch statt. Auch die Prüfungen, in denen Verständnis abgefragt wird und keine Multiple-Choice-Fragebögen angekreuzt werden müssen, können zu einer guten Ausbildung beitragen, so Gero Federkeil. Und nicht nur das.
Also einige dieser Hochschulen, die haben auch einiges investiert, auch gerade in diese neuen Studiengänge und haben offenbar auch wirklich zeitgemäß oder moderne Labore und Einrichtungen. Das ist vielleicht auch was, was manchmal so den traditionellen Vorurteilen gegen Hochschulen in Südosteuropa etwas widerspricht.
Die Tatsache, dass bereits jetzt 10% der Studierenden sich ihr Studium im Ausland selbst finanzieren und es keine arbeitslosen Ärztinnen und Ärzte gibt, zeige ein strukturelles Problem auf, so Gero Federkeil. Offenbar werden mehr Ärztinnen und Ärzte gebraucht, als in Deutschland ausgebildet werden. Hinzu komme, dass extrem wenig über die Auslandsstudierenden und deren Studienverläufe bekannt sei. Dieses Nichtwissen sei hochschulpolitisch nicht nachzuvollziehen, sagt Gero Federkeil.
Wir wissen so gut wie gar nicht, was sie machen, ob die nach Deutschland zurückkommen, ob sie dann auch in Deutschland als Arzt arbeiten.
Deshalb fordert er, diesem Thema mehr Beachtung zu schenken. Und da sich seit den 1990er Jahren die Anzahl der Medizinstudienplätze deutlich reduziert habe, sei auch darüber nachzudenken, mehr Studienplätze in Deutschland einzurichten. Manche Ärztevertretungen fordern das seit Jahren. Felix Beetz aber von der Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland widerspricht.
Generell sind wir der Meinung, dass es genug Studienplätze gibt, beziehungsweise dass da nicht angesetzt werden sollte, um die Probleme, die wir haben, zu lösen. Stichwort Landarztmangel, Hausärztemangel.
Bürokratieabbau, Telemedizin und Digitalisierung seien vielmehr die geeigneten Wege, um eine bessere Verteilung der Ärztinnen und Ärzte hinzukriegen, meint Felix Beetz. Wie genau das gelingen könnte, bleibt allerdings vage. Bisher spricht nichts dafür, dass der prognostizierte Fachärztemangel ausbleibt. Dennoch bleibt es trotz aller Reformbemühungen dabei, dass in Deutschland die Abiturnote herausragend wichtig ist, um einen Studienplatz in Medizin zu ergattern. Denn weil die Plätze so teuer sind, sollen möglichst wenige Studierende das Studium abbrechen. Deshalb werden wohl vermutlich auch in Zukunft nicht wenige Studierwillige, wenn finanziell möglich, den Umweg über eine ausländische Hochschule wählen.
Für alle, die sich fragen, wie viel Geld gibt dieses Land eigentlich für Bildung aus, die bekommen vom Statistischen Bundesamt heute diese Zahlen präsentiert. So sei im Jahr 2020 in Deutschland fast jeder 10. Euro in Bildung und Forschung geflossen. Demnach gaben die öffentlichen Haushalte und der private Bereich rund 334 Milliarden Euro für Bildung aus. Das sind rund 4 Milliarden Euro mehr als im Vorjahr. Und wie verteilt sich das Geld? Dazu mal diese zwei Beispiele. 110 Milliarden, also ein Drittel der Ausgaben, entfielen auf Schulen. Für Hochschulen einschließlich Forschung und Entwicklung gab es fast 44 Milliarden Euro. Deutsche Musikerinnen und Musiker auf dem South by Southwest Festival, das ist ein Thema gleich bei Corso Kunst und Pop. Am Mikrofon von Campus und Karriere war Regina Brinkmann. Schön, dass Sie dabei waren.